Herr Kreber und Herr Rabe, aber auch Herr Kais unterstützen ehrenamtlich die Betroffenen. Sie haben ein umfassendes Erfahrungswissen im Rechtskreis SGB II.
Herr Kais und ich machen das eigentlich schon seit 2004, seitdem Hartz IV oder SGB II eingeführt worden ist, beziehungsweise so richtig akut wurde. Oktober 2004 wurden ja die ersten Anträge, konnten da gestellt werden. Und wir haben natürlich selbstverständlich uns immer weiterentwickelt. Und bedeutet, dass wir schon uns nicht nur weiter geschult haben, sondern durch die Praxis heraus halt auch unsere Informationen, unser Wissen und so weiter festhalten können.
Ja, es fällt ja hier des Öfteren das Wort SGB II, Sozialgesetzbuch II bedeutet das Ganze. Und im Sozialgesetzbuch II, da ist sozusagen das ganze Bürgergeld, früher Hartz IV, abgebildet. Die Änderungen waren ja nicht riesig, die kamen. Bürgergeld Hartz IV ist fast dasselbe, sage ich mal, bis auf ein paar kleine Feinheiten. Und dann gibt's eben zum Beispiel auch noch die Grundsicherung im SGB XII für Leute, die eben nicht arbeiten können oder eben aus Altersgründen eben kein Bürgergeld beziehen. Und was aber ganz wichtig ist, es gibt auch das SGB I, also Sozialgesetzbuch I, und das SGB X, das Sozialgesetzbuch I, sind die allgemeinen Regeln, die eben für alle Sozialgesetzbücher gelten. Zum Beispiel ist da wichtig, dass man eben auch weiß, dass man, wenn man auf Leistungen verzichtet, dies schriftlich nur machen kann. Ja, und wenn man also mal telefonisch eine schlechte Stunde hat, sage ich mal, und man ruft an beim Jobcenter, solche Fälle hatten wir, und verzichtet dort am Telefon auf Leistungen, so ist der Verzicht zum Glück unwirksam, weil man das dann oft bereut. Im SGB X gibt es den Paragraph 44, auch sehr wichtig, der gilt auch für alle Bücher, das ist der Überprüfungsantrag. Man kann Bescheide 4 Jahre rückwirkend überprüfen zum Beispiel, auch das ist was viele Leute nicht wissen. Ich bin schon der Meinung, da sollte man natürlich einen Anwalt einschalten, nicht weil ich selber Anwalt bin, sondern weil es einfach kompliziert ist, diese Überprüfungsanträge zu stellen. Aber das ist, wie gesagt, der Aufbau, SGB I, SGB X, allgemeine Sachen, die für alle Sozialgesetzbücher gelten. Und das SGB II ist dann unser schönes Bürgergeld.
Herr Bödling, Sie stellen immer häufiger fest, dass Behörden härter vorgehen gegen Hilfesuchenden seit nach der Corona-Zeit.
Ja, es sieht tatsächlich so aus, als ist das nach der Corona-Zeit aufgetreten. Der Staat braucht jetzt wahrscheinlich Geld. Aber letzten Endes ist es eben tatsächlich so, dass wir uns über einige Urteile sehr wundern. Wir hatten jetzt zum Beispiel einen Fall gehabt, wo eine Mutter aus Salzgitter, die mit 4 Kindern zusammen wohnt, in einer Wohnung wohnt, die 53 oder 56 Quadratmeter groß ist und also definitiv zu klein, mit 3 Zimmern. Und die Kinder sind zwischen 1 und 7 Jahre alt. Die sollen sich also hier tatsächlich die Zimmer zu 2 teilen. Die Mutter soll im Wohnzimmer immer auf dem Sofa schlafen. Ich halte das für völlig menschenunwürdig. Das Sozialgericht hat es in der ersten Instanz tatsächlich gehalten. Im Moment sind wir hier im Eilverfahren, in der zweiten Instanz. Da ist noch keine Entscheidung gefällt worden, aber es sieht fast so aus, als ist man der Meinung, das würde erstmal ausreichend sein. Wobei ich sage, ganz objektiv, ist das natürlich nicht ausreichend. Ja, und ja, auch die Jobcenter machen oftmals Schwierigkeiten. Das merkt man. Also in meinen Augen wird da manchmal versucht, Gelder zu sparen. Ja, indem, also hatten wir gestern erst wieder einen Mandanten da, der sagte, er hat seit 3 Monaten versucht, eine Leistung zu beantragen, hat Unterlagen eingereicht, dann wird wieder was nachgefordert, dann werden wieder Unterlagen angefordert, er reicht wieder was ein, es wird wieder was nachgefordert und so weiter. Ja, oder es wird eine Bedarfsgemeinschaft unterstellt. Das bedeutet, dass gesagt wird, Mann und Frau leben zusammen und müssen sich gegenseitig unterstützen, was absolut nicht immer der Fall ist. Und dann fordert das Jobcenter Unterlagen des Partners ein, was strikt und ergreifend verboten ist. Ja, und solche Fälle haben wir immer wieder und die zeigen für mich, dass das hier ein reines Zeitspiel ist, um die Leistungen eben hier später oder vielleicht sogar gar nicht zu bewilligen, weil viele Leute einfach aufgeben. Und ein großer Faktor ist auch noch, dass beim Sozialgerichten, nicht nur innerhalb der Sozialgerichte, da werden auch verschiedene Urteile gemacht. Jeder Richter ist natürlich frei, der kann also seine eigene Meinung, sage ich, im Urteil vertreten. Er ist natürlich an das Gesetz gebunden, ganz klar, aber das Gesetz ist sehr auslegungsfähig. Ja, das bedeutet, da steht dann eben drin, es sind die angemessenen Unterkunftskosten zu übernehmen. Was bedeutet angemessen? Und das sieht dann jeder Richter anders und es ist sehr unglücklich, wenn zum Beispiel auch beim Sozialgericht Braunschweig ja von 10 Richtern 5 verschiedene Entscheidungen kommen beim selben Fall. Ja, sowas hatten wir in der Vergangenheit sehr oft und ja, das ist sehr kontraproduktiv, muss ich sagen.
Nochmal um das Beispiel mit der Frau mit den 4 Kindern zurückzukommen. Im Wohngeld ist doch genau definiert, wie viel Quadratmeter einer Person oder vier Personen.
Ja, genau. Darauf haben wir aber auch verwiesen. Es gibt landesrechtliche Bestimmungen zur Größe. Problematisch ist es aber, dass im Grunde im Bürgergeldbereich nicht die Größe der Wohnung ausschlaggebend ist, sondern da ist tatsächlich der Preis ausschlaggebend, was aber im Wohngeld eigentlich auch der Fall ist. Und insofern, ja, das Gericht meint hier, dass also die Grenze, es gibt eben keine Mindestgrenze. Das ist das Problem. Es gibt Höchstgrenzen, die geregelt sind. Und da sagt man dann eben hier, ja, das sei in dem Fall wohl ausreichend, was ich, wie gesagt, nicht ansatzweise nachvollziehen kann.
Allgemein stellen Sie auch fest, dass die Hilfesuche aufgegeben wird. Sie wollen sich nicht mehr wehren. Können Sie dazu einige Beispiele nennen?
Ja, also erstmal muss man sagen, dass generell die Zahlen erheblich zurückgegangen sind von den Leuten, die sich gegen die falschen Bescheide, sage ich mal, wehren. Aus meiner Erfahrung sind immer noch, ja, ich sag mal so 70-75% der Bescheide falsch und rechtswidrig. Und viele Leute sind meines Erachtens nach einfach zu bequem geworden. Ja, der Weg zum Anwalt, ach, das ist zu anstrengend, ich muss da Unterlagen hinschicken. Oder auch so, naja, wenn mal 20-30 Euro pro Monat fehlen, dann ist das vielleicht gar nicht so schlimm. Ja, das ist seit Corona ganz strikt zu beobachten. Und die Gefahr, die eben ist, finde ich, wenn Leute selbst Widerspruch einlegen, da hat mir das Jobcenter selbst bestätigt, dass von 10 Widersprüchen 8 selbst gemacht werden ohne Anwalt. Das Jobcenter ist darüber natürlich sehr erfreut, ja, weil letzten Endes das Jobcenter hilft dann zwar ab auf den ersten Blick, die sagen also, ja, da ist was falsch, wir machen das jetzt hier richtig, aber der Hilfeempfänger, der merkt gar nicht, dass eventuell auch noch andere Sachen fehlen, die das Jobcenter gar nicht geprüft hat und verschenkt dann damit eben auch noch ganz viel Geld. Ja, zum Beispiel gibt es den Heizstrom, der ganz oft vergessen wird, wie gesagt, den Klimazuschlag, den wir vorhin schon mal hatten und die Minderjährigenhaftungsbeschränkung. Ja, also wenn jemand unter 18 eine Schuld hat beim Jobcenter und dann über 18 Jahre alt ist, dann kann er die Einrede erheben, kann also sagen, ja, ich mache hier eine Minderjährigenhaftungsbeschränkung geltend und muss dann, soweit er nicht über 15.000 Euro bzw. mehr Vermögen an seinem 18. Geburtstag verfügt hat, nichts zurückzahlen an das Jobcenter. Das wissen die Leute natürlich selbst nicht und das nutzt das Jobcenter natürlich aus.